Holz, der Rhöner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken.
Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region.
Du willst immer auf dem aktuellen Stand bleiben? Alle News aus der Region zeitnah erfahren? Mit dem Komplettpaket der Saale Zeitung bist du immer up to date. Für nur 9,99 Euro erhältst du für 3 Wochen die Zeitung in Print und das E-Paper am Vorabend. Kündigen musst du das Abo nicht. Nach 3 Wochen ist automatisch Stopp. Hol dir jetzt das Podcast-Angebot unter abo.saale-zeitung.de/podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge von Du Holz, der Rhöner Fußball-Podcast. 60, das ist ja fast schon wieder Jubiläum. Es würde Zeit, dass wir wieder mal feiern, Jürgen. Aber ich habe gerade noch keinen Termin irgendwie.
Ja, fällt uns schon mal was ein. Ja. Weihnachten rückt näher. Genau. Vielleicht ergibt sich da was.
Aber momentan müssen wir uns ja auf die aktuellen Geschehnisse in der Fußballregion hier konzentrieren.
Und so ist es.
Du bist ja immer noch ein bisschen näher dran am Ball als ich. Und du hast was ganz Spannendes aus Fuchstadt mitgebracht. Ich habe bloß die Zeitungsartikel die Woche gelesen.
Gemetzel in Fuchstadt, Alex. Gemetzel, hat der Coburger Trainer gesagt, war das. Weil die Fuchser hätten nur getreten und wären unfair gewesen. Ich war ja vor Ort.
Ja.
Er ging schon zur Sache. Trotzdem, es war kein Gemetzel. Das war ein hartes Spiel. Aber dass man dann, dass jetzt dann, auch wenn die Fuchser da zweimal 10 Minuten bekommen haben, 2 10-Minuten Strafen, ja. Ist das ein Witz,
was sind
die Aussage?
Mit den Oberfranken los, können sie nichts einstecken.
Ja, der Trainer soll wohl das jetzt nicht zum ersten Mal immer, dass alle Mannschaften tun seinen Spielern nur weh. Mhm. Und das Krasse halt in dem Spiel war, dann kam ja raus, dass der Schiedsrichter ein Arbeitskollege ist vom Coburger Kapitän. Also der Coburger Kapitän ist wohl sogar der Ausbilder von dem Schiedsrichter. Und dann gab es ja sehr strittige Entscheidungen, die eigentlich alle zu Coburger Gunsten ausgefallen sind und deswegen sind die Fuchser dann natürlich stinksauer, 1-0 verloren, die Fuchser, Handelfmeter, der wohl keiner war. Selbst die Coburger wollten ganz normal nach dem Block vom Ben Erhardt ihre Ecke ausführen, waren dann ganz erstaunt, dass der Schiri auf den Punkt pfeift, auf den Punkt deutet. Mhm. Also von daher gnadenlos übertrieben. Also Fuchs ist schon wegen Unruhe drin, dann gab ja, das weiß man gar nicht so genau, die Hintergründe, wurde die Trennung von Kevin Lormes bekannt gegeben, der nicht mehr Teil des FC Fuchstadt ist, also zumindest der Landesligamannschaft. Ja, aber die Fuchs haben auch mir gegenüber zu verstehen gegeben, sie hoffen, dass jetzt wieder in ruhigere Fahrwasser kommen und wollten sich jetzt auch nicht mehr als nötig zu diesem Coburger Aussagen äußern.
Ja, okay, man gibt ja immer noch ein Rückspiel.
Ja.
Aber generell ist teilweise echt ein bisschen schlechte Stimmung. Also jetzt nicht nur in Coburg, sondern auch bei den Schnüdeln, nicht bei der Mannschaft, sondern im Umfeld. Ich habe die Woche was gelesen, dass der FC Schweinfurt sich von ein paar Fans distanziert hat, Stadionverbote ausgesprochen hat. Offensichtlich gab es da wohl rechtsradikale Meinungsäußerungen oder so.
Es ist auch wohl so eine Art offizielle Gruppierung. Die da sogar mit Banner wohl mitunter auftaucht, nicht zum ersten Mal. Und jetzt haben die Schnüdel halt ganz klar Stellung bezogen, wollen wir nicht, Stadionverbote, und haben auch die anderen Regionalligisten, das ist, glaube ich, tatsächlich neu, drum gebeten, dass sie dann gegen diese Personen auch Stadionverbote verhängen, also da mit aller Macht gegen diese Gruppierung vorgehen. Mhm. Ja, richtig so.
Aber ist irgendwas passiert? Weiß man da was?
Nein, aber es ist eben bekannt, dass die dann eben eine Neonazi-nahe Gruppierung ist.
Okay, verstehe.
Na, so genau weiß ich es eben auch nicht, aber da gibt es keine zwei Meinungen letztendlich.
Ja, aber wenn wir über die Schnüdel sprechen, kommt zwangsläufig irgendwie immer die Kickers Würzburg als nächstes dran. Das hat natürlich kein Schweinfurt-Fan gern.
Ja, wobei jetzt die dann, ja gut, die haben zwar ein anderes Problem, dass es sportlich immer noch nicht so rund läuft, aber sie haben jetzt wenigstens einen neuen Trainer gefunden. Mhm. Nicht der Marc Reitmeier, wie wir gemutmaßt haben, sondern der Martin Lanig.
Ja.
Mir hat der Name was gesagt, nicht nur, weil er beim 1. FC Köln mal Profi war, diverse Stationen, war wohl bei irgendeinem Oberligisten jetzt zuletzt Trainer. Ja, spannend, wie sie auf den gekommen sind. Mhm. wie es dann läuft, werden wir in der nächsten Folge vielleicht dann bewerten können, wenn wir dann ein paar Wochen ins Land gezogen sind.
Dann wird man schon mal gesehen haben, ja.
Aber für mich eben tatsächlich interessante Personalie, auf den musst du erst einmal kommen.
Ja, waren die Würzburger schon immer kreativ, manchmal erfolgreich, manchmal nicht so erfolgreich.
Ja, du weißt ja, wie das ist, wo die dann manchmal ihre Kanäle und Verbindungen haben. Ja. Die haben schon ihr Netzwerk und von daher wissen sie hoffentlich, was sie machen. Aber wir wollen uns auf unseren lokalen Fußball wieder konzentrieren. Und da gibt es ja einiges zu erzählen.
Ja.
Zum Beispiel Derby Time.
Sieht so aus die Woche, ne?
2. Oktober. Kissingen im Sportpark empfängt TSV Münnerstadt, die wieder zu alter Form gefunden haben nach ihrem 7:2 Sieg in Trappstadt.
Genau.
Was ja wirklich vor allem in der Höhe echt ein Hammer war.
Ja, und vor allem, ich habe jetzt erst nochmal nachgeguckt. Trappstadt war ja echt weit oben.
Ja, die waren zu dem Zeitpunkt Tabellendritter.
Ja, genau.
Richtig stark, sind wohl wegen Ersatz geschwächt augenblicklich, aber trotzdem möchte starke Leistung. 0-6er marschieren sowieso.
Ja.
Also von daher absolutes Spitzenspiel im Sportpark und einen Tag später geht es schon wieder rund. Das weißt du, Alex.
Ja, das altbekannte Weinderby. Ja, zwischen dem SV Ramstal und dem VfR Sulzthal in Sulzthal.
Korrekt.
Am Feiertag. Und ich war neulich mal in Ramstal wieder auf dem Weinfest und habe mich mit ein paar Fußballer unterhalten. Und man weiß jetzt nicht so genau, es könnte sein, dass es vielleicht sogar das letzte Derby ist, zumindest in Sulzthal. Es gibt
Oha.
Ja ein Rückspiel. Ne? Also die Gerüchteküche brodelt da so ein bisschen, dass man vielleicht doch drüber nachdenken sollte, mit Sulzthal irgendwie zusammenzugehen. Weiß nicht, ob das jetzt einfach aus der Wein-Bier-Laune-Gerüchteküche entstanden ist, aber es ist zumindest gefallen. Ne? Und das ist natürlich schon ein erheblicher Einschnitt.
Wer, also wie ein Kumpel von mir immer gesagt hat, in einem anderen Zusammenhang, es wächst zusammen, was nicht zusammengehört.
Ah ja, jetzt sei nicht so negativ, Jürgen.
Meine, ja, das war mit einem großen Augenzwinkern, was man jetzt natürlich nicht sieht, aber das ist ein großes Augenzwinkern.
Die Ebenhäuser mussten sich mit Oellenbach zusammenschließen, weil Fenster und Lauter früher.
Genau, nein, es hat ja auch in beiden Fällen absolut Sinn gemacht. Funktioniert auch gut,
eben.
Aber mit einem Augenzwinkern, natürlich. Wenn man die alten Rivalitäten kennt, muss das erlaubt sein.
Auf jeden Fall. Und in dem Zuge können wir auch gleich wieder was richtigstellen. Ich habe es ja richtig vermutet,
aber
der Jürgen hat mir da wieder zwischendrin gefunkt.
Asche über mein Haupt. Ich habe es mittlerweile auch aufs Brot geschmiert gekriegt, dass der Klaus Wäufert Ramstaler ist.
Genau.
Ja, er ist Ramstaler. Sorry, Leute, habe ich mich vertan.
Ja, aber macht nichts. Auch wir lernen in unserem Alter noch.
Ja. Ne? Ja, du, da ist irgendwas im Hirn einfach so verankert.
Er war halt schon oft lang in Sulzthal Trainer und hat da für enge Verbindung. Deswegen konnte man das auch mal durcheinander bringen. Also das ist jetzt, glaube ich, kein Beinbruch.
Genau, unter den Leuten, die sich beschwert haben, war auch der Klaus selber gar nicht dabei.
Ja,
ich glaube, der hat das dann auch grinsend zur Kenntnis genommen, wie ich ihn kenne.
Ja, aber wir haben so eingefleischte Ramstaler, also die haben dann schon
gesagt,
natürlich ein Ramstaler. Ne? Also,
natürlich, genau.
Ja, aber jetzt steht ja auch fest, wer im Toto-Pokal, im Kreispokal das Halbfinale bestreitet. Und da muss man sagen, Kissingen entwickelt sich mal langsam zur Fußballhauptstadt.
Ja, kann man genau so stehen lassen. Halbfinale ist komplett zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch nicht ausgelost. 0-6er haben Rödelmeier geputzt, sind deswegen als letzte Mannschaft ins Halbfinale eingezogen, wo schon vorher Garitz und SG Reiterswiesen waren. Also ein Derby wird es geben, auf alle Fälle.
Ja, auf jeden Fall.
Komplettiert vom FC Strahlungen, auch ein starker Bezirksligist. Von daher, Bock auf Pokal.
Ist dann die Chance groß, dass nächstes Jahr die Münchner Löwen im Landkreis Bad Kissingen spielen, wenn sie einer davon den Kreispokal gewinnt.
Also
das ist halt Strahlung, dann ist es auch nicht weit
weg. Ja, genau, ich meine jetzt, die Möschner waren ja amtierender Pokalsieger, hatten die Hachinger bei sich, auch schon echt starke Truppe.
Genau.
Und von daher, ich meine so Toto Pokal am Anfang, sehr zähe Angelegenheit, viele Verlegungen, viele machen erst gar nicht mit.
Mhm.
Aber so in der jetzigen Phase mit der Konstellation kann man da schon mehr als ein Auge drauf werfen. Ja. Also finde ich gut.
Ja, finde ich auch gut. Ja, aber in der Kreisklasse, wir haben so ein bisschen geschwärmt vom TSV Wolbach.
Zu Recht geschwärmt.
Ja, unser Favorit, der losgelegt hat wie die Feuerwehr.
Ja.
Alle haben sich verwundert die Augen gerieben. Ein hohes Ergebnis nach dem anderen und zack, bumm, einmal in Sulzel aufgelaufen. Die Sulzeler haben auch gedacht, um Himmels Willen, wie viel kriegen wir?
Ja.
Und haben dann 2-1 gewonnen. Und dann war die die Serie gerissen von den Wolbachern. Ne? Danach gab es ein 0-5 gegen Hammelburg und jetzt ein 1-1 im Spitzenspiel gegen Aura.
Was ja wieder eine Verbesserung war. Und gegen die SG Hammelburg hatten sie wohl das Pech gehabt, dass die Hammelburger ein paar Leute aus der Landesliga dabei hatten. Unter anderem den Florian Gehring, Neuzugang, der jetzt bei der ersten Mannschaft jetzt noch nicht so viele Einsatzchancen bekam. Der kam aber dann von der SG Anstein oder FC Anstein. Hat, glaube ich, letztes Jahr deutlich über 30 Tore geschossen.
Okay.
Und dass das kann, haben dann die Wolbacher am eigenen Leib zu spüren bekommen. Ich habe mir gesagt, lass lauter lange Bell auf den und der hat es dann reingemacht und die Wolbacher extrem perplex. Mhm. Also sodass dann eben das Unentschieden in Aura eine Verbesserung war.
Nach oben.
Genau.
Vielleicht war es zur rechten Zeit. Ein Weckruf. Genau. Aber wenn wir jetzt schon in der Marktgemeinde Burgertroth sind, nachdem Wolbach jetzt gerade einen kleinen Einbruch hatte, in Stangenroth, ja auch Kreisklassist.
Selbe Liga, genau.
Ist jetzt mal quasi ein Fußballplatz einem Bikepark geopfert worden. Also kann man sich auch nicht so richtig vorstellen.
Verrückte Geschichte. Ja. Ich habe da irgendjemand mal sowas mitbekommen vor längerer Zeit, weil ja da mal ein Testspiel war vom FC Fuchschat gegen Fulda. Da war ich in Stangenroth und jetzt ist mir das schon erzählt worden. Aber mittlerweile wurde da eben Nägel mit Köpfen gemacht. Die Einweihung steht unmittelbar bevor. Ja. Das heißt dann der alte Platz, wo Schlachten geschlagen und glorreiche Siege gefeiert wurden, ist jetzt echt so ein richtig, ich finde schon ziemlich spektakulärer Bikepark. Für circa 45.000 Euro ist der entstanden, was ich eigentlich für so ein Projekt gar nichts finde. Also klar, ist viel Geld.
Ja.
Aber wenn man so überlegt, was da passiert ist, finde ich das offensichtlich gut angelegtes Geld. Bleibt zu hoffen, dass dann die Jugend bei euch in der Marktgemeinde Burgertroth das auch entsprechend annimmt. Und gute Alternative. Und die haben ja einen schönen Platz oben.
Ja,
aber also von daher,
gut dadurch, dass du mit Waldberg zusammen bist, hast du genügend Möglichkeiten,
Waldberg zu Platz, dann in den schönen Platz dann in Stangenroth. Also von daher, die Fußballer müssen nicht drunter leiden, dass ein Platz weniger da ist. Und das ist eine Bereicherung.
Aber ich habe ja tatsächlich mal auf diesem Platz habe ich mal ein Jahr meiner C-Jugendzeit verbracht. Ich habe nicht lang Fußball gespielt, aber ein Jahr habe ich da trainiert und gespielt auf dem Platz. Also ein bisschen Wehmut ist dabei.
Naja, dann kannst du mal nach Stangenroth ins Sportheim gehen und kannst mal Geschichten von früher erzählen.
Genau, richtig. Oder ich fahre mit dem Fahrrad, fahre einmal über den Bikepark.
Magst du mal?
Dann zeige ich, was ich kann.
sagst du vorher Bescheid, dann mache ich mal ein Video.
Ja, bitte nicht.
Ja.
Bitte nicht, ja. Weil nicht, dass es uns dann so geht, dass die Leute genervt sind von unseren Videos, wie wir uns auf die Nase legen, wie von der BEV-App. Mir geht es in letzter Zeit wahnsinnig auf den Senkel und ich bin ja ein großer Verfechter vom BEV, wie ihr alle wisst. Diese BEV-App, die ist vollgepflastert mit Werbung. Es ist unerträglich. Da, wenn du einmal zu laut irgendwie sprichst, geht schon die Amazon-App auf, weil da irgendeine Werbung geschalten ist. Also ich weiß nicht, sagt uns mal über die sozialen Kanäle irgendwie Bescheid, ob euch das auch so auf den Geist geht. Ich finde es furchtbar.
Manchmal musst du dann auch Sachen erst wegklicken, um sie lesen zu können.
Du musst ja erst mal warten, bis die dann abgelaufen ist, die Werbung, und dann kannst du wegklicken.
Ja. Also es nervt. Also irgendwie gefühlt klicke ich fünfmal mehr so rum wie früher, um dieselbe Serviceleistung zu kriechen.
Genau, also weiß ich nicht, ob das dringend sein müsste, bei einem Fußballverband alles mit Werbung so voll zu kleistern. Aber sei es drum, wir haben heute natürlich auch wieder einen spannenden Gesprächsgast hier bei uns im Studio. Das ist so ein Gast, auf den freue ich mich extrem, weil er hat eine ganz lange Fußballkarriere hinter sich. Er ist langjähriger Torwart, Trainer gewesen beim TSV Großbadorf und ist, würde ich sagen, im Grabfeld eine Torwartlegende. Bei uns heute der Otto Dietz.
Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Rhön Optik und Akustik finden Sie in Burkertroth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
So, Otto, schön, dass du heute Abend zu uns ins Studio gefunden hast. Ich hoffe, du bist gut vorbereitet.
Ja, definitiv. Ich bin ein bisschen nervös, aber es passt schon. Und vielen Dank für die Einladung.
Ja, das mit dem Nervös, das kriegen wir gleich weg.
Das kriegen wir.
Als Torhüter ist man eigentlich vielleicht maximal am Anfang nervös.
Wobei wir ja als Torhüter jetzt schon mal gespannt sind, wie du dich im Fragen-Eckle anstellst. Na, das ist jetzt nicht unbedingt das Revier von den Keepern, ja, aber die müssen ja mit dem Ball umgehen können.
Ja, aber zum Aufwärmen, oder? Macht der Torhüter schon beim Eckler mit, oder?
Ja, also bei uns früher unter Theo Bottler war ja das Eckspiel, war das ja, es ist eine Stunde gegangen ungefähr. also von daher kann ich schon im Eck ein bisschen mitspielen, ja. Und die Blutgrätschen habe ich natürlich auch beherrscht.
Also dann lege ich mal einfach mal los. Genau. Erste Frage im Fragen-Eckle. Bioenergie-Arena oder Westfalenstadion?
Ja, jetzt bin ich ein bisschen befangen. Ne? Bioenergie-Arena ist, ich arbeite ja bei der Akkukraft, also bin ich ja ein bisschen damit befangen. Aber klar, der Johannes von Westfalen hat es definitiv verdient, dass die Namensgebung jetzt so ist. Und ich denke, dass er da schon auch gerührt war und es hat er definitiv verdient.
Wenn wir jetzt mal zu den Torhütern kommen, zur aktuellen Situation. Neulich hat sich ein Tormann schwer verletzt, der große Heilsbringer war nach Manuel Neuer. Wen siehst du als nächsten Nationaltorhüter? Alex Nübel oder Olli Baumann?
Wenn ich ganz ehrlich bin, beide nicht. Oh. Ich würde Bernd Leno nehmen. Ja, es ist für mich ein Top-Torhüter, der sicherlich jetzt im Moment in der Premier League nicht bei einem ganz großen Verein spielt. Aber für mich ist das eigentlich der Torwart, wo für mich die beste Voraussetzungen dafür mitbringt, um in der Nationalmannschaft die Nummer 1 zu sein.
Wo ist denn der Augenblick? FC Fulham? Oder?
Fulham.
Ja, okay. Was deine Person angeht, hat er Hund oder Spieler, verstehe?
Beides, würde ich sagen. Also als Torwart und gerade als Torwarttrainer, glaube ich, gehört ein bisschen beides dazu. Als Torwarttrainer musst du definitiv den Kopf vor den Torhütern, die du trainierst, gewinnen. Ja? Und von daher musst du ihn natürlich auch verstehen. Also das ist ganz klar. Disziplin und eine gute Struktur beim Training und ich sage immer, online sein beim Training, das ist Grundvoraussetzung. Also auch ein bisschen Härte, klar.
Kommen wir mal zu einem deiner Hauptinstrumente als Torhüter. Bei den Torwart-Handschuhen, stehst du da eher auf die Klassiker, so von der Marke Ullsport, oder mehr auf die modernen Marken, die es jetzt immer mehr gibt, so wie Titan, ohne dass wir von denen bezahlt werden?
Ich denke mal, prinzipiell wird es überbewertet. Jeder hat natürlich ein bisschen seine Marke und da geht es eher um Passform, also um die Passform. Der eine, keine Ahnung, will vielleicht einen Klettverschluss noch haben wie früher. Mittlerweile haben sie ja keinen Klettverschluss mehr. Mittlerweile sehen die Handschuhe aus wie Gartenhandschuhe, sage ich mal. Hm. Das ist ein Gefühl halt, ne? Aber das ist das Instrument halt vom Torwart und jeder muss halt dann schauen, was er da hernimmt, ne? Es kommt noch ein bisschen auf die Belagstärke drauf an. Der eine langt einen 3 mm Belag, der andere will einen 4 mm Belag. Also es ist fast schon wie beim Tischtennis. aber es ist eine reine Gefühlsgeschichte. Ja? Und natürlich die Schnittform, Innennaht, Außennaht.
Muss noch neigespuckt werden?
Aber die Maige an sich, nee, das muss definitiv nichts mehr. Gut, die Profitorhüter nehmen ja mittlerweile Vaseline mit. Die haben Vaseline mit dabei, um da die Handschuhe noch mal einzuschmieren.
Aber rutscht das nicht?
Es wird eher griffiger durch den Softschaum, also von daher, ja.
Okay.
Nächste Frage. Fleisch oder vegetarisch?
Jetzt wieder Fleisch. Ja, in meinem ersten Leben, ich bin Fleischermeister gewesen, bin auch noch jetzt Fleischermeister letztendlich, den Titel verliert mir ja nicht. Habe aber tatsächlich während meiner Zeit, wo ich dann auch höherklassig, sage ich jetzt mal, Fußball gespielt habe, eigentlich auf Fleisch verzichtet, 7 Jahre. War eine gute Erfahrung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt so ab und zu mal Stegle oder so, doch wieder, nee, also auf jeden Fall Fleisch, ja.
Der vegetarische Metzger, das ist ja ein Klassiker, oder?
Gut, ich habe da nichts mehr als Metzger gearbeitet,
ja, das muss man auch fair sagen. Das wissen ja die meisten Leute, was du von Ausbildung bist.
Ja, klar, ja. Also von daher, aber ja, mir hat irgendwann dann auch nichts mit gefehlt. Nur jetzt würde ich mich wieder schwer, also ich kann halt, entweder mache ich das so oder ich mache es so. Ich kann jetzt nicht sagen, ich esse jetzt einmal die Woche halt dann Fleisch, ein bisschen Fleisch, das geht halt nicht, dann esse ich wieder richtig Fleisch. Ja? Also so ist das halt, ja.
Gut, und zum Schluss meine Lieblingsfrage, die du sicherlich kennst. Hast du oder wer ist dein bekanntester Handykontakt?
Handykontakt. Ja, Handykontakte, da gibt es sicherlich einige. Ne? Ich denke mal, der Mike Ziegler wird derjenige sein, der wahrscheinlich vom Namen her am meisten sagt, ehemaliger Bundesliga-Torwart. Jetzt der Chef-Torwart-Koordinator des DFB, mit dem durfte ich vor 3-4 Jahren mal für die Stützpunkt-Torwart-Trainer am Pfalzner Weiher Abdruck flach. Da haben wir da mal einen Workshop gemacht über Abdruck flach. Und da habe ich
Workshop über Abdruck flach. Sensationell. Okay.
Und und da habe ich ihn kennengelernt und seitdem hat man da auch mal ab und zu mal einen Austausch. Es gibt sicherlich noch ein paar andere Kollegen, die auch jetzt in der Bundesliga tätig sind.
Aber jetzt muss ich echt mal überlegen, Marc Ziegler, VfB?
VfB Stuttgart, gesagt,
ja. Okay.
Borussia Dortmund.
BVB war er auch nicht
dabei. BVB, okay. Zweimal oder dreimal, glaube ich, in Österreich. Österreichische Meister war da mit.
Ja, okay,
auch cool. Jetzt nicht, welche Wiener Verein, aber.
Nun gut, so, wir sind hoffentlich aufgewärmt, du auch?
Ja.
Gut, dann können wir mal starten. Wir haben so mitgekriegt, dass neulich war ein Legendentreffen bei dem Autodealer unseres Vertrauens, Jürgens, bei Marcel Wehr. Wie war's?
Sehr schön. Wie immer mit Marcel sich auszutauschen, ist immer schön. Ne? Klar, wir hatten ja noch einen Special Guest mit dem Andi Binner. Ne? Es ist natürlich dann, hat man natürlich schon viel Spaß gehabt.
Der ja zuletzt auch hier in der Gegend noch beim FC Tulba war, jetzt glaube ich mit in der Schweinfurter Kante noch ein wenig Bälle hält.
In Giebelstadt jetzt
wieder. Giebelstadt, okay.
Ja, also der Andi macht manchmal ganz verrückte Sachen.
Ja.
Aber das Legendentreffen, bloß dass ich verstehe, das sind ehemalige Badorfer Legenden oder allgemeine Rhön-Grabfeld-Legenden?
Ja, also prinzipiell geht es erstmal um die Torhüter. Ich habe mit ehemaligen Torhüter oder auch mit jetzigen Torhütern, die vielleicht woanders spielen, aber ich bin da eigentlich immer in regen Austausch, auch noch mit denen und so, und da trifft man sich halt dann auch.
Also der Marcel Wehr hatte mir dann eben auch erzählt, er hat ja eben unter dir trainiert, und hat er dann deswegen auch die Frage mit dem harten Hund gesagt, ja, du warst schon sehr, sehr fordernd als Torwarttrainer, aber das muss man ab einem gewissen Niveau natürlich auch sein.
Ja, gut. Gerade bei Marcel, sage ich jetzt mal, wo man natürlich relativ früh auch erkannt hat, wo der Weg vielleicht hinführen kann, da war das schon richtig. Ne? Klar, hinten raus jetzt, der war dann in Aalen. Ich habe dann irgendwann einmal zu ihm gesagt, naja, eigentlich hätte ich mit drunter müssen ziehen, ne, nach Aalen, ne, weil, dass du noch ein bisschen straffer bleibst. Aber ich denke mal, er ist so froh, wie alles kommen ist. Und,
er macht einen zufriedenen Eindruck. Ja. Jetzt haben wir ja viele jüngere Hörerinnen und Hörer, dass wir die vielleicht auch noch ein bisschen mitnehmen. In welcher Zeit warst du aktiv und was waren da so deine größten Erfolge? Dass man die Leute mal so ein bisschen aufklärt, wer jetzt vielleicht mit dem Namen Otto Dietz nichts anfangen kann. Es sind nicht so viele, wenn, dann sind es jüngere.
Ja, also ich habe insgesamt ja nur für, ich meine, es ist ja heutzutage schon nur für 4 Vereine gespielt im Endeffekt. Ich habe beim SV Rothausen mit 13, glaube ich, war es ungefähr, habe ich das Fußballspielen angefangen, also relativ spät, eigentlich vereinstechnisch, im Gegensatz zu heutzutage, sage ich jetzt mal. Dann ging der Weg weiter zum DSV Masbach in der Jugend, bin dann heimgewechselt zu der DJK Ballingshausen damals, die haben 84 einen Verein gegründet. Bin da nach Ballingshausen gegangen und von Ballingshausen dann wieder zurück nach Masbach. Und dann von Masbach im Winter 94 bin ich dann zum DSV Großbadorf gewechselt. Die waren damals das erste Mal in die Landesliga aufgestiegen. Und Rainer Hupp war da Trainer.
Kennt man noch, ja.
Und und das waren meine Stationen. Der Rest war dann immer nur noch dann anschließend DSV Großbadorf.
Du bist jetzt wie alt? 55?
55. Und bin jetzt letztendlich 30 Jahre beim DSV.
Nur mal auf die Erfolge zurückzukommen. Ja, was würdest du sagen für dich?
Der größte Erfolg war natürlich der Aufstieg in die Bayernliga. Ne, 2003 gegen Burgkirchen im Endeffekt. Es war der Aufstieg damals in der eingleisige Bayernliga. Also jetzt letztendlich, was jetzt die Regionalliga ist, das war ein unvorstellbarer Erfolg für den DSV Großbadorf. Viele haben da gedacht, okay, gut, die werden jetzt das ähnliche Leben wie damals der DSV Gerbrunn. Die sind halt da mal ja drin, dann außen vor. Und daraus sind dann letztendlich ja 9 Jahre Bayernliga eingleisig geworden für den DSV Großbadorf. Weitere 9 Jahre Bayernliga Nord und ein Jahr oder 8 Jahre Bayernliga eingleisig sowas und ein Jahr regionalliges.
Genau, mit Dieter Kurt.
Ja, das war natürlich sicherlich als Trainer, auf Trainersicht war das natürlich der größte Erfolg, in die regionalliche Süd aufzusteigen, ganz klar.
Wenn du dich jetzt mit einem Profi-Keeper vergleichen müsstest, wer wäre der so am ähnlichsten gewesen? Egal ob früher oder heute.
Ja gut, heute denke ich mal, ja, also gut, ich meine grundsätzlich, ja, also Profi-Torhüter war ich nie, ne? Also das muss man mal ganz klar sagen. Ne, wie gesagt, der Werdegang von mir ist ungewöhnlich. Ich habe mit 18, glaube ich, das erste Mal überhaupt mal Torwarttraining gemacht, ja. Also von daher, bloß mal um das einzuordnen, wie das früher so war. Und jetzt trainiere ich selber Torhüter, die 10, 11 sind. Ja. Aber klar, letztendlich die meisten Sachen, klar, der Uli Kahn, ne, so von der ganzen Impulsität von mir und so weiter, klar, sagen sie der Uli Kahn. Mein Vorbild früher war natürlich der Toni Schumacher. Natürlich Aki Kind von Traurigkeit. ja, das war halt meine Zeit damals als Jugendlicher.
Ja, da finde ich den Toni Schumacher durchaus sympathischer als Vorbild als den Oli Kahn, bin ich jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, irgendwie auch authentischer.
Ja.
Und ja, super Typ.
Dann bezahle ich ihn halt die Jacket-Krone. So, aber du weißt, Torwart und Linksaußen gibt es einen berühmten Spruch. Welche Marotte hast du?
Jetzt könnte ich jetzt schon wieder was sagen. Ne? Ich habe ja beim DSV Massbach in meinen, wo ich in der Jugend dann gespielt habe, in dem Jahr A-Jugend, habe ich ja im Feld gespielt. Welche Position war das wohl damals?
Linksaußen
oder Linksaußen. Also, jetzt können jetzt viele lachen, wahrscheinlich habe ich jetzt einen Volltreffer dann. Ne? Also ich habe Linksaußen gespielt und war Torwart.
Sensationell.
Ja. Aber ja, ich glaube mal, okay, Torwart und Stürmer ist ja prinzipiell sowieso einzigartig im Fußball, weil beides oder die Zuschauer beides ja die unmittelbare den Torerfolg oder Nicht-Torerfolg wird ja darüber definiert.
Ja.
Und von daher ist es ja automatisch so, dass die Positionen dann schon eine gewisse, ja, einen gewissen Druck, eine gewisse Ausnahmestellung hat und dadurch kommt wahrscheinlich ja die Verrücktheit automatisch dann auch ein Stück weiter her.
Aber als Marotte irgendwie Aberglaube?
Nee, war jetzt gar nicht ausgeprägt bei mir, muss ich echt sagen. Also als Torwart.
Ich hätte aber was anzubieten.
Ja, okay.
Schöne Grüße vom Thomas Sturm, meinem Arbeitskollegen, okay. Soll ich ausrichten. Der meinte, der Otto, egal ob es heiß oder kalt war, der ist immer mit kurzen Hosen aufgelaufen. Auch draußen auf dem Feld als Torwarttrainer im Staff.
Das ist richtig. Aha. Und das kann man jetzt so als Marotte dann nehmen, ja. Das hat sich dann irgendwie.
Ja, wenn einer im Winter mit kurzen Hosen rumläuft, also nicht einmal spielt, ja. Finde ich, das geht schon als Marotte durch.
Ja, also das, ja, das ist jetzt vielleicht jetzt für den Zuschauer vielleicht ein wenig ungewöhnlich, aber also es gibt mehrere solche Jungs, die das so machen.
Okay.
Also von daher war das jetzt nicht allein oder bin ich da
kein
Alleinstellungsmerkmal. Es hat mir nichts ausgemacht. Also das muss man ganz klar sagen, weil ich da während dem Spiel schon immer eine gewisse Anspannung habe und ich habe auch wirklich nicht vorn, das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also Beine sind jetzt der
gut durchblutet. Gut durchblutet.
Was Kälte angeht.
Wie bist du eigentlich Keeper geworden? Hast du jetzt alles irgendwie spät? Sehr spät eigentlich. Irgendwie, naja, der Otto, bist du ja groß genug, den langen stellen wir mal ins Tor. War das dann so, wie es oftmals war?
Also wie gesagt, wir sind ja, wie soll ich das jetzt sagen, wir sind ja ein bisschen, was Fußball angeht, ein bisschen wild aufgewachsen. Das war ja alles nicht so strukturiert oder so. Man hat ja Jugendspiel und man hat sich da ausprobiert. Und dann ist man halt dann irgendwann einmal ins Tor gegangen. Ja, und ich bin dann eben zum DSV Massbach gewechselt damals, nach der Jugend. Und dann da war ein anderer Torwart noch da. Und dann haben sie gesagt, ja, und der muss nächstes Jahr bei uns in der ersten Mannschaft spielen und so weiter. Na gut, dann habe ich gesagt, ich spiele halt vorne im Sturm. Ja. Und habe dann mit dem Stefan Schusser zusammen vorne im Sturm gespielt. Aber die Position des Torwarts, die ist automatisch gekommen auf dem Bolzplatz schon. Also da habe ich schon ein Faible entwickelt. Also
Fable, aber auch Spaß entwickelt.
Ja, Spaß entwickelt, ja. Und ich bin schon immer rumgehechtet. Also ich habe daheim die Bälle gegen die Wand geklopft und habe mich danach geworfen oder so. Ne? Also das war schon immer drin, ja.
Und du hattest in Massbach, habe ich mir sagen lassen, mit dem Dieter Häfner auch einen Förderer?
Ja, definitiv mit Dieter, ja. Leider haben wir eine traurige Nachricht. Dieter ist die Woche gestorben am Mittwoch.
Und, wusste ich nicht, okay.
Ja, der Dieter war definitiv, also das war mein großer Förderer, das muss man ganz klar sagen. Zu der damaligen Zeit hat es ja nicht so viele Torwarttrainer im eigentlichen Sinne gegeben. Und der Dieter war rund um die Uhr für mich da eigentlich. Ja, wir haben während der normalen Trainingstage trainiert, wir haben außerhalb der Trainingstage trainiert. Der hat mir die Waden massiert. Also war ein ganz feiner Mensch und habe ich viel zu verdanken, ja.
Wie kam das dann eigentlich dann, dieser Wechsel nach Großbadorf? Du hast es vorhin schon angesprochen, 1994. Weil du so gut warst, sind die auf dich aufmerksam geworden? War das dann so?
Ja, der Kontakt war eigentlich schon ein bisschen länger da. Der war schon mal 2 Jahre vorher da. Es war aber ja so, dass eben der Rainer Huck damals nach Großbadorf als Trainer gewechselt ist. Und damals eigentlich das, ja, ich sage jetzt mal, das Versprechen mehr oder weniger beim DSV Massbach gegeben hat, dass man auf von Massbach wechselt einer oder wechselt keiner von nach Großbadorf. Mhm. Es war wegen so ein Arrangement im Endeffekt, aber das hat sich dann halt so ergeben. Die Baustelle war halt dann da irgendwann auch beim DSV Großbadorf. Ich hatte ja zwischenzeitlich von anderen Vereinen das ein oder andere Angebot gehabt. Also das hat sich schon rumgesprochen gehabt, dass da vielleicht kein ganz Blinder im Tor steht. Mhm. Und ich habe aber, also Großbadorf, das hat mir schon immer gefallen. Mein Kumpel hat schon oben gespielt, der Markus Rabbelt. Und die ganze Atmosphäre da oben und wie mit den Spielern umgegangen worden ist, da oben in Großbadorf, das hat mir schon immer behagt. Und von daher war das dann alternativlos. Und der DSV Massbach konnte dann zum Glück im Winter eben, weil ich ja im Winter gewechselt war, damals mit dem André Wagner, der übrigens auch aus Ballingshausen, wie
okay,
ich komme,
okay.
Ein super Torwart verpflichten, ja, als ein Ersatz für mich. Und von daher war das dann auch für beide Parteien dann irgendwie, dass da nichts hängen geblieben ist oder so. Und es hat es ganz gut geklappt, der Austausch. Und ich bin dann im Winter eben nach Großbadorf gewechselt.
Wenn man noch immer wieder mal so in der Vergangenheit schwelgt, gibt es dann irgendwie, vor allem jetzt aus der Großbadorfer Zeit, irgendein Spiel, irgendeine Parade, wo das so noch präsent ist, wo du sagst, Mensch, geilen Tag erwischt oder das war so der Flug meines Lebens im Tor, gibt es da irgendwas? Oder sagst du, das waren einfach viel zu viel gute Szenen, da kann ich jetzt nicht auf einer mich...
Nein, klar, also was da auch wieder hängen bleibt oder hängen geblieben ist, ist natürlich das Ausscheidungsspiel gegen Burgkirchen dann. Mhm. Es müsste so die 85. Minute oder was gewesen sein. Also wir waren nur noch hinten drin. Der Olli Wölfling war schon ausgewechselt, hat sich die Achillessehne gerissen gehabt. Der Uwe Eckert war schon draußen. Der Matze Gerhard hat dann mehr oder weniger Libero gespielt. Der war aber auch körperlich da ziemlich am Ende schon. Und dann kam halt der Ball im Endeffekt. Der Stürmer nimmt den Ball Volley auf 6-7 Meter. Ich kann den halt wirklich mit einer super Parade an den Pfosten lenken. Der Ball prallt vom Pfosten zurück und ich konnte ihn halt dann endgültig sichern oder so. Das war dann schon so ein Punkt, wo man sagt, okay, das war eine super Parade, aber du hast dann auch gewusst, heute passiert da auch nichts mehr. Ja, ich kann machen, was ich will. Und ich habe den Stürmer angeschaut und ich glaube, der hat es auch gewusst. Der hat es auch gewusst, es wird nichts mehr heute. Ja, also und das war wirklich super. Also das bleibt in, also die Parade bleibt Ihnen auch im Kopf, das muss man ganz klar sagen.
Würdest du dann sagen, gerade so dieses unerschütterliche Selbstbewusstsein, dass dich das als Torwart ausgezeichnet hat? War das die Ruhe? War das vielleicht das Wilde, was du angesprochen hast, wie du groß geworden bist? Was hat dich, was ist denn so deine Merkmale als Keeper?
Gut, das erste Mal die Besessenheit zu dem Spiel. Also das muss mal, also war schon besessen nach dem Fußballspiel an sich. Das muss man ganz klar sagen. Ja, also klar, ich denke, dass ich schon, also wenn ich was mache, mache ich es halt richtig. Und gerade auch beim Training oder so, da war ich halt, also da habe ich halt nichts ausgelassen. Also da habe ich nicht nachgelassen oder was. Also gerade in den ersten Zeiten auch in Massbach unter Dieter Häfner. Wie gesagt, der ist ja auch heuer 80 geworden, da waren wir vor seiner Tür gestanden. Und dann hat er wieder die Story halt erzählt. Im Endeffekt, du warst der einzige Torwart, der zu mir als Torwarttrainer gesagt hat, dass ich zu wenig trainiere. Ja, also da war ich halt komplett besessen.
Ja, okay.
Also, ich konnte da trainieren. Wir haben Ob das jetzt immer richtig war, sei dahingestellt, ja, auch von der, vom Körperlichen her oder so, aber ich hätte 5 Stunden trainiert, ja. Das ist so.
Kannst du mir mal kurz deine Hände nochmal so zeichnen? Sind die auch so verschammeriert wie beim Peter Hoffmann? Ja, ich würde sagen, ja. Ein bisschen ist was übrig geblieben. Es ist
vieles übrig geblieben. Ja, ich denke mal, in dem Fall, da haben wir wahrscheinlich gleich gedickt. Also der Peter war genauso körperlich oder ein Torwart, der körperlich bis zur Selbstaufgabe letztendlich trainiert hat und auch bis, also man kann es ja wahrscheinlich oder gar nicht laut sagen im Endeffekt, man hat halt da gespielt, was man vielleicht nicht hätte spielen sollen, sage ich jetzt.
Mhm. Ja. Also ich nehme mal ganz, aber du kennst den Peter Hoffmann.
Definitiv.
Ja. Ja, ich habe gesagt, das muss ich mir jetzt mal angucken. Bei Marcel habe ich ganz vergessen zu fragen als Tormann. Ich glaube, das Ende war noch ein bisschen, die haben noch ein bisschen humaner ausgesehen.
Ja, das war schon ein bisschen eine andere Generation. Ja, genau.
Der hat schon die Tarnhandschuhe getragen, da kam nichts an den Finger dran.
Nein.
Aber hat es auch mal irgendwie schlimmere Verletzungen, wo du gesagt hast, okay, da konntest du jetzt gar nicht spielen, weil du gesagt hast, du hast ja manchmal gespielt, wo du nicht hättest spielen sollen?
Ja gut, ich meine, da gibt es viele Dinge, die ich da sagen können.
Das also, ist verjährt jetzt, da kann also, der Arbeitgeber mal was.
Ich hab mir den Zeigefinger, damals habe ich noch als Metzger gearbeitet, ich habe den Zeigefinger mir am Montag früh in die Abschwattmaschine gesteckt. Ja. Also sprich, mein Zeigefinger war zur Hälfte aufgespalten. Ich habe damals in Rödlein gearbeitet, bin dann geschmeidig über die Straße gelaufen. Da hat es einen Hausarzt gegeben und bin da rein und der hat dann auch genäht und so. Und da war ich so dort gelegen und habe gesagt, wie sieht es denn aus? Ich müsste am Sonntag, wieder Fußball spielen. Dann hat er im ersten Step gesagt, das sollte eigentlich gehen. Ne? Und dann habe ich halt gesagt, ja, aber ich bin
Dormann.
Dann hat er da gesagt, ja, das könnte eng werden. Ja. Ja, und der Tag ist dann gekommen am Sonntag. Ich bin mit dem Harald Dietz, der in Masbach ja auch super Spieler war. Im Endeffekt bin ich früh runtergegangen und dann haben wir das ausprobiert, ob das geht. Und habe dann erstmal meinen Finger eingebunden und mit Handschuhe. Aber das war eher nichts. Da haben wir einen Handschuh aufgeschnitten, das war auch nichts. Und zum Schluss bin ich halt ohne irgendwas in den Handschuh halt reingeschlüpft. Und dann haben wir gegen Bad Königshofen, glaube ich. Ja, Bad Königshofen war es. Ja, gespielt und hat funktioniert. Ja, hat Bälle gehalten mit dem Finger. Ja. Also das war das eine. Und das andere war klar, ich habe einen dreifachen Bänderriss gehabt in den Knöchel. Den zugezogen gegen den Waldberg. Ist ein Spiel auf mir draufgeschoben worden und ist auf meinen Fuß gefallen praktisch. Und dadurch bin ich umgeknickt. Und 4 Wochen nach der Operation habe ich dann das Derby gespielt gegen DSV Hauptstadt. Also wie gesagt, wir haben früher viele verrückte Sachen gemacht. Das wird man heutzutage alles nichts mehr so machen.
Hut ab.
Ja, aber wenn du jetzt auch nochmal so ein bisschen zurückblickst, mit welchem Trainer in deiner ganzen Karriere hast du am liebsten zusammengearbeitet oder aber auch am meisten gelernt?
Okay, am längsten, klar, ne, und am meisten gelernt war natürlich der Erwin Albert im Endeffekt. Ich meine, der Erwin Albert ist 98 zum DSV Großbadorf gekommen. Ich meine, das war ja Institution, Erwin. Ne? Also der ist damals vom FV Würzburg, hat er sich, ich sag's mal, bekniet und ist dann zum DSV Großbadorf gewechselt als Trainer.
Da war er, glaube ich, bei der Sparkasse Haßfurt irgendwie genau, angestellt.
Genau,
ne?
Sensationeller Typ. Also und von daher denke ich schon, dass ich da auch am meisten gelernt habe. Also gerade auch, weil ich ja unter ihm dann auch angefangen habe als Torwarttrainer und das Ganze dann auch von außen halt mitgekriegt habe im Endeffekt. Und der Erwin konnte ein Spiel lesen wie kaum ein anderer, das muss man ganz klar sagen. Also da habe ich relativ viel gelernt, was das Spiel von draußen zu sehen, was passiert da, was macht der Gegner und so weiter. Also da war der Erwin sehr gut, definitiv. Und das war was, wo ich am meisten gelernt habe. Aber klar, letztendlich habe ich mit allen gern zusammengearbeitet, egal ob die, der Kurt oder wie die ja da geheißen haben.
Wer war denn so der beste Torwart, den du trainieren durftest?
Gut, da gibt es zwei Meinungen. Ne? Der beste Torwart war der Marcel Wehr. Ja, mit Abstand. Ja, das muss man ganz klar sagen. Mit dem größten Talent, der war mit 18 in der Regionalliga Süd bei uns in Deutschland. Das muss man ja sich immer reinziehen dann im Endeffekt. Da dann Spiele schon in der Regionalliga Süd gemacht. Ich kann mich noch an das Spiel in Mannheim erinnern oder was. Ja, der hat es abgerissen wie ein Alter, ne? Also von daher muss man ganz klar sagen, der Marcel Wehr.
Obwohl er jetzt gar nicht so diese Figur hat wie jetzt ein Oli Kahn, wo du jetzt vielleicht erwartest, dass der...
Nee, klar, das war dann der, ein bisschen der Knackpunkt vielleicht, warum das ist vielleicht nicht ganz sogar dann noch einmal, ne? Aber von der Sache her war das der beste Torwart, also der alle Fähigkeiten gehabt hat. Überragend im 1 gegen 1, eine sehr gute Explosivität. Ja, damals schon oder jetzt auch schon ordentlich mit dem Fuß. Ja, der hat genau gewusst, was er zu machen hat mit dem Fuß und so weiter. Konnte das Spiel auch gut lesen. Also der war mit Abstand der Beste.
Wenn du jetzt, du machst ja glaube ich noch im Nachwuchstorhüterbereich, machst noch ein bisschen was, oder? Bist
genau.
du noch tätig?
Genau.
Ja. Ja. Auch in Großbadorf?
Auch in Großbadorf.
In Großbadorf, genau. Was zeichnet so ein Torwarttalent aus deiner Sicht? Wie guckst du dir denn an?
Also das Wichtigste sind immer die Beine. Ja, aber nicht die Beine jetzt, was er fußballerisch kann, sondern die Beinfrequenz, die Beinschnelligkeit. Ja, wie steht er? Wie schnell kann er sich wieder positionieren? Wie schnell ist er rechtzeitig fertig in der Aktion? Und klar, die jungen Torhüter kommen natürlich darauf an. Der eine hat halt nicht so eine Aufnahmefähigkeit, um das dann umzusetzen, was man vielleicht auch sagt, wie es geht. Ja, der andere ist da halt einen Tick weiter, der hat ein ganz anderes Gefühl für das, was ich jetzt da machen muss, was ich umsetzen muss. Ja, der hat schon eine gewisse Entscheidungsfindung, sage ich jetzt mal. Ja, auch, ne, wie muss ich mich jetzt auf den Ball werfen? Ja, und so weiter. Ne, bei den anderen, die musst du viel mehr anlernen, viel mehr da tun. Und klar, das war dann auch so, das war Marcel Wehr, den ich ja mit 13, 14 ja auch schon trainiert habe, oder Lukas Wenzel mit 12 trainiert habe. Das war natürlich schon, in dem Altersbereich hast du gewusst, okay, das wird was. Ja, du kannst halt nicht, du kannst das Körperliche nicht einschätzen oder so, aber da weißt du schon was, das wird was. Ja, definitiv.
Das wäre jetzt auch so die nächste Frage gewesen, ne? Woran du erkennst, dass jemand als Torhüter weiterkommt als die Kreisklasse vielleicht einmal. Kann man das in der Jugend wirklich schon sagen oder kommen da noch viele Faktoren irgendwie mit rein, wo du sagst, okay, Wachstum zu schnell?
Ja, es kommt jetzt darauf an, was wie weit kommt er? Ne? Also du kannst, ich sage jetzt mal so, dass es ein guter Torwart werden wird, der in der Bezirksliga, in der Landesliga definitiv irgendwo reinfindet. Das kann man, denke ich, schon relativ früh dann sehen, weil da ist ja dann noch nicht entscheidend, ob er jetzt 1,90 Meter wird. Ja, ich meine, in der Landesliga kann ich ja mit 1,80 Meter ein super Torwart sein. Ja, aber von der, ja, alles andere ist nicht einfach. Also ganz nach oben, ich sage jetzt mal, ab regionaler aufwärts wird die Luft so dünn. Auch von der Qualität der Torhüter, das ist schon brutal. Also da das vorauszusehen, da kommen auch andere Faktoren dann dazu, wie steht der Trainer auf mich? Ne? Mhm. Welche Aufmerksamkeit kann ich irgendwo generieren, etc. etc. Also da kommen auch andere Faktoren dazu.
Gibt es aus der Region einen Tormann, wo du sagst, Mensch, den hätte ich gern mal bei Großbadorf trainiert, den finde ich gut, aber der ist nie nach Großbadorf gekommen?
Boah, schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Fällt dir einer ein, Alex? Udo Baum?
Udo Baum ist ja eher jetzt noch mein Jahrgang. Ne? Ja,
wäre ein Erlebnis.
Ja, aber der Udo Baum, muss man ganz klar sagen, war ein super Torwart. Ja? Absolut, also da brauchen wir nicht, aber halt nach dem Stil, wie wir groß waren sind, das kann man natürlich mit dem Torwartstil, der jetzt gefragt ist, nicht vergleichen, aber klar, ich sag's jetzt mal so, auch ein bisschen ein Wille und aber klar, und er hat natürlich auch eine Statur gehabt schon, ne? Also das war ein super Torwart, ganz klar. Also das wäre sicherlich einer gewesen, der, wenn jetzt vielleicht jünger gewesen wäre oder was, wo sicherlich vielleicht in Großbadorf auch mal die mal eine Chance gekriegt hätte, sich da zu beweisen, definitiv.
Mhm. Ja. Was, Was rätst du Torhütern, wie sie sich verbessern können? Also ich meine, ich habe selber einen Sohn, der im Tor steht und ich habe jetzt natürlich keine Tormann-Erfahrung, so wie du. Aber wenn du siehst, okay, da ist jetzt mal was passiert, da ist jetzt mal so ein blöder, cooler Ball durchgerutscht oder sowas. Wie gehst du da mit den Leuten um, weil Torwart ist ja auch viel Kopfsache. Ne?
Definitiv.
Im Mittelfeld kannst du dich immer verstecken als Tormann, wenn was passiert, ist der Ball im Tor.
Ja. Definitiv. Also deswegen ist natürlich jetzt in jungen oder in den jüngeren Jahren ist die Technik, das Technikerlernen halt elementar. Ja, also das ist so wichtig zwischen, ich sage jetzt mal zwischen 12. und 14. Lebensjahr, die torwarttechnischen Voraussetzungen zu schaffen, wird da halt gegeben und letztendlich üben. Ja, also es ist ganz einfach so, ne? Also ich sage jetzt mal so, ein flacher Ball, Korb, ja, oder ganz normale, einfache Bälle, also nie irgendwie immer konzentriert, immer auf die Technik dann, die angelernte Technik sich verlassen, aber auch nie zu sagen, ach, da kommt jetzt bloß so eine Murmel, den nehme ich halt ein bisschen, ja, so einfach, sondern immer wieder die Technik abrufen und die Technik sauber ausführen, dann passieren auch die wenigsten Bälle oder die wenigsten leichten Fehler. Die leichten Fehler passieren ja nur, wenn der Kopf schon woanders, der ist meistens, ja. Oder wenn er nicht genau bei der Sache ist, weil er denkt, ach, da kommt der leichte Ball und eigentlich ist er vielleicht schon und sagt sich, naja, und jetzt werfe ich ihn links oder rechts irgendwo hin zu meinem Verteidiger, aber bupp, ist das Ding halt dann trotzdem drin. Ja.
Ich meine, ich verstehe, dass die Philosophie, also auf der technischen Ebene verstehe ich die Philosophie. Wie schwierig ist es, deine Philosophie auch, sag mal, was den Charakter des Keepers angeht? Ist das, das sagst du, das ist mir auch wichtig, dass das einfach ein guter Typ ist, dass der diszipliniert ist. Kannst du das einfordern oder musst du einfach darauf hoffen, dass der das einfach bringt?
Ja, einfordern ist so, ja, es hört sich jetzt so an. Ne?
Ja.
Also, einfordern kannst du das im eigentlichen Sinne nicht. Ja? Ich sag's jetzt mal so, die Guten gibt wenige, die dann das auch nicht machen. Also die sind dann auch diszipliniert. Das ist dann ganz
einfach. Die sind dann so.
Ja. Die sind dann auch so. Ja, also, aber klar, man kann mit bestimmter Straffheit, wie ich immer sage, ne, bestimmte Online-Verhalten, das kann man sicherlich auch trainieren. Wenn die Torhüter natürlich, und das wissen meine Torhüter im Endeffekt, dass der Gegenüber, also der Torwarttrainer, auch immer top vorbereitet ist.
Ja.
Also
ja,
ich bin top vorbereitet. Ich komme nicht zum Torwarttraining, um zu sagen, okay, heute machen wir ein wenig nonchalant, ja, sondern das hat Struktur. Da weiß der Torwart im Endeffekt, was jetzt warum das was gemacht wird. Ja, es muss sicherlich auch immer mal ein bisschen abwechslungsreich sein. Es wird auch mal, klar, auch mal ein Joke gemacht. Es wird auch mal eine Übung gemacht, wo vielleicht in Anführungszeichen jetzt nicht das ganz Konforme ist, sondern halt, um auch mal einen Spaß zu generieren im Endeffekt. Aber die wissen genau, okay, der Otto kommt und der ist auf uns vorbereitet. Und das ist immer das Wichtigste. Und dann kriegst du auch da was zurück. Und das ist, denke ich, das Wichtigste.
Wie viele Jahre warst du jetzt insgesamt Tormann-Trainer bei der ersten Mannschaft in Bad Dorf? Ungefähr?
Ja, ich bin dann ja nahtlos nach 2004... Fünf bin ich dann worden, jetzt sind 18 Jahre gewesen.
Jetzt dann eben noch ein wenig Jugend, weil es jetzt zu viel wurde, weil du einfach sagst, ihr braucht mal eine neue Ansprache, die Keeper, wobei die Keeper sich immer auch ändern. Oder ist es vielleicht auch zeitbedingt durch deinen Beruf, dass du jetzt einfach
Beruf,
ein bisschen weniger also machst?
Ganz ehrlich, ich hatte zwischendrin vom Beruf her und das eigentlich mehr Stress gehabt, wie ich das jetzt habe, sage ich jetzt mal, berufsbedingt. Ich war mal zeitlang auch im Außendienst und so weiter. Und da habe ich ja meine Außendienste danach gestellt, wie ich gerade mal so zwischendurch wieder in Unterfranken bin und habe dann Training gehalten, habe übernachtet und bin am nächsten Tag Richtung Nattenweide gefahren wieder. Also, aber da, also was die Zeit angeht, nicht, aber dieses permanente Abgleichen der Woche, also sprich die Terminabgleichung, also Samstag wieder Auswärtsfahrt in Rosenheim oder keine Ahnung, Auswärtsfahrt da, früh um 7 weg, abends um 11 Uhr heim, unter der Woche dreimal, ja, dann, wie gesagt, ich bereite mich immer vor, was Training angeht und so weiter. Also ich sage jetzt mal so, während der Zeit da habe ich mit Sicherheit in der Woche 25 Stunden bis 30 Minuten für den DSV Großbadorf Torwarttraining und war da auch dabei. Gerade wo ich dann auch noch erste Mannschaft und Jugendtorhüter getrainiert habe, waren es locker 30 Stunden in der Woche.
Wahnsinn.
Mit Vorbereitung und so weiter.
Deine Besessenheit, ne, hast du ja schon gesagt, die kommt ja dann da durch die Stundenzahl schon raus. Das krasse Gegenteil hast du bei vielen anderen unterklassigen Vereinen, wo dann gar kein Tormann-Trainer da ist oder das so wegen nebenbei gemacht wird. Die Spieler schießen die Torleute zusammen. Ja. Sagst du da einfach, naja, selber schuld oder ärgert dich das, dass das dann teilweise gefühlt gar keine Wertschätzung hat, wie wichtig die Arbeit ist, dass ein spezieller Mensch die Torleute trainiert, dass das halt dazugehört?
Ja, also wie gesagt, das gehört definitiv dazu. Klar ist es jetzt im unterklassigen Bereich vielleicht ein bisschen schwierig, da einen festen Torwarttrainer zu haben. Ne? Aber man sollte auf jeden Fall die Chance nutzen, wenn da jemand da ist, der das macht. Ja, also ich sage jetzt mal, wo es überhaupt macht und wo sich vielleicht damit beschäftigt. Ja, da geht es noch gar nicht darum, dass der vielleicht der Oberprofi ist, ja, im Endeffekt. Aber dass da jemand da ist und da sollten die Torhüter schon, bin ich schon der Meinung, das sollten sie schon wertschätzen, ja, das zu machen. Ich meine, da geht's ja um grundlegende Sachen im Endeffekt. Einfaches Torwarttraining, sage ich jetzt mal. Da muss ich ja jetzt nicht, dem muss ich ja nicht eine eineinhalb Stunden im Endeffekt da zupflastern, im Endeffekt mit irgendwelchen Übungen, sondern da lang ja vielleicht 3-4 Übungen oder mal Stellungsspiel anpassen, ein bisschen einfache Schichten und so weiter. Das wäre schon gut. Ich denke mal, dann würde vielleicht auch der ein oder andere trotzdem auch wieder mehr ins Tor wechseln, auch im unterklassigen Bereich, wenn halt solche Leute da sind oder da wären. Ja, klar, der Torwarttrainer von der Schweizer Nationalmannschaft hat einmal einen guten Spruch losgelassen. Er hat gesagt, jeder will einen Ferrari im Tor haben, aber nach die Werkstatt geht es nach der Hyundai-Werkstatt.
Also,
Und so ist es da irgendwo. Jeder will, ey, warum hast du die Murmel nicht gefangen? Aber im Endeffekt muss halt der Verein dann auch sagen, das ist halt eine Position. Der Verein muss sagen, okay, dafür gebe ich vielleicht einmal eine Mike aus. Ja, die Torhüter müssen aber wissen, okay, sie müssen das auch wertschätzen. Und das ist, denke ich mal, halt eine Geben- und Nebensache. Ne? Also, aber ich finde es schade. Ich finde es auch schade, dass es wird zwar jetzt, gibt ja Torwart-Trainer-Lizenzen im Endeffekt.
Ja.
Ich habe ja auch den Leistungskurs im Endeffekt, war bis vor 2 Jahren die höchste Stufe im Endeffekt. Ne? Aber gerade solche Schichten können viel mehr angeboten noch. Ja, dass dann auch Leute halt vielleicht wirklich Interesse haben, Torwarttrainer-Ausbildung speziell zu machen.
Die Keeper, die natürlich höherklassig spielen wollen, die dann eben auch unter dir trainiert haben, würdest du ein, zwei Namen nennen wollen, wo du sagst, dies waren nicht nur gute Keeper wie der Marcel Wehr, sondern das waren auch sehr spezielle Typen, vielleicht ein wenig verrückt. Fällt dir da was ein? Oder sagst, Mensch, der war schon sehr besonders, egal in welcher Form. Mir würde da einer einfallen, aber ich sage jetzt mal keinen Namen, das wäre unfair. Vielleicht fällt dir der ja ein.
Gut, das ist jetzt wieder eine Definitionssache. Ne?
Ja.
Was verstehe ich, wer unter verrückt, ne? Oder so. Klar, ein sehr introvertierter Torwart war der Klaus Freisinger im Endeffekt. Ja.
War der auch in Baddorf?
Er war lange in Großbaddorf. Ja, der ist aus der Jugend von Schweinfurt dann gekommen. Und das muss ich mal sagen, das war so mein richtiges, also das war ein richtiges Lehrwerk, so ich,
ja.
Der Klaus.
War ja später dann Schweinfurt 05 im Tor?
Weil der Klaus war halt, der ist zum Probetraining gekommen, der ist über die Bälle, unter die. Er hat alles bloß die Bälle nicht irgendwie gefangen. Ja. Aber er hat was gehabt. Er hat eine unwahrscheinliche Geschwindigkeit gehabt. Er hat eine unwahrscheinliche Explosivität gehabt, obwohl er so bloß so ein Spargel war. Und der hat dann wirklich mit Ehrgeiz und Wille hat der sich, ist das echt ein guter, peinlicher Torwart geworden. Das muss man ganz klar sagen. Also der war sehr, aber es war ein sehr in sich gekehrter Torhüter, sage ich jetzt mal. Ja, und aber jetzt verrückt, ganz verrückte. Gut, wenn man jetzt ganz verrückt ist, war vielleicht, wo gleich als erstes gewechselt ist von Kissingen nach Großbadorf,
Michael Bock.
Der Michael Bock.
Den habe ich gemeint.
Ja, das
sehr gut, dass du auf denselben Namen parat hast wie ich.
Nein, der hat sicherlich eine gewisse, ja.
Der war extrovertierter als der Klaus.
Genau, definitiv. Ja, ja, aber also prinzipiell bin ich da komplett, also ich bin da unbefangen. Ne? Also mir ist der Torwart, ob der jetzt mal so ist, das ist mir eigentlich egal. Ne? Also entscheidend ist für mich, was er auf der Wiese dann bringt, ja, und was er für die Mannschaft dann auch bringen kann. Ne? Also das ist dann für mich wichtiger. Ne? Also man hat ja immer in der Mannschaft, gibt es ja immer so ein gewisses, man hat ja ne, so gewisse Typen oder auch ne, die Mannschaft zieht vielleicht mal den Torwart vielleicht sogar mal vorne, ne, aber das ist halt meistens der Torwart, der halt natürlich auch wegen der gute Pausenbär ist, ja, sage ich jetzt mal, ne, und der vielleicht auch gut in der Mannschaft ankommt, ne, der würde natürlich eher mal, aber für mich geht es da halt nach, wer bringt da wirklich die beste Leistung und nicht der halt, keine Ahnung, bei der ersten Musik, die anspielt wird, auf dem Tisch steht. Ne? Also das.
Ja. Auf die nächste Antwort bin ich genauso gespannt. Otto, du trainierst jetzt den jungen Keeper bei den Galliern. Einige, weiß man ja, im Nachwuchsbereich sind auch schon nach Hauptstadt gewechselt. Waren auch Torhüter dabei und ist eigentlich der TSV Hauptstadt noch, siehst du den noch als Rivalen oder ist die Schere schon so weit auseinandergegangen unter den Bedingungen, wo die jetzt natürlich vor allem im Erwachsenenbereich trainieren, dass du einfach sagst, okay, das ist, wir können uns mit denen gar nichts mehr vergleichen und müssen das vielleicht auch in der Jugend akzeptieren, dass der Spieler vom Westfalenstadion dann eben in die NGN Arena wechseln.
Na gut, das muss man ein wenig differenzieren. Ne? Also ich denke mal, im Jugendbereich da sind wir die klare Nummer 1 im Endeffekt in Großbadorf. Da brauchen wir, da gibt es, denke ich, keine zwei Meinungen. Klar, ich meine, der Julian Schneider ist damals ja aus der ersten Mannschaft, den ich ja auch von der U12, U13 an trainiert habe, bis eben dann im Erwachsenenbereich rein, ist dann nach Hauptstadt gewechselt. Ich habe mit dem nach wie vor ein super Verhältnis. Ja, den treffe ich ja demnächst wieder mal und so. Also von daher, das sehe ich entspannt. Ne? Also da bin ich, da habe ich keine irgendwie Rivalität oder so. Das ist dann halt so. Dann wechselt er halt dann darüber. Ne? Und was die Erwachsenen angeht, da ist es sowieso so. Also das kann man ja, denke ich mal, nichts mehr miteinander vergleichen. Mhm. Also das, das ist halt ein finanzielles anderes Niveau im Endeffekt und das muss man dann auch so akzeptieren. Ne? Also das sehe ich nicht als, also für mich okay. War das, ich denke nicht jeden Tag an den DSV Hauptstadt. Also,
Bevor der Alex zum Schlusssport ansetzt, eine Frage noch von mir. Kannst du überhaupt ein Fußballspiel im Fernsehen noch normal anschauen oder musst du da immer gucken, wie der Dormann reagiert, was der macht, wo du vielleicht selber noch was rausziehen kannst für dein Training, für die Jungs?
Ja, also man ist da schon, also gerade was das Torwartspiel angeht, jetzt der Abend so, jetzt wie jetzt Europameisterschaft ist oder so, ne, dann ist man schon sehr fokussiert im Endeffekt, was machen die Torhüter, ne, wie ist da die Situation, ne? Ich meine, heuer war er bei der Europameisterschaft auffällig, dass halt wieder extrem viele Tore eigentlich aus dem Rückraum gefallen sind. Ja, also sprich außerhalb vom 16er. Die ganze Zeit war es eigentlich so, dass eigentlich die Tore eigentlich ja im 16er passieren. Ne? Und da halt auch das Training danach ausgelegt wird. Wie mache ich jetzt im Training? Welche Form, die eigentlich eher auf die nähere Distanz ausgerichtet ist und so weiter. Ne? Und jetzt schießen sie plötzlich wieder Tore aus der Entfernung, also gut. Das nimmt man dann schon wahr, ne? Also das ist ganz klar und logisch verfolgt man gerade das Torwartspiel anders, wie ein normales, vielleicht ein normaler, der da Fußball schaut.
Spielst du eigentlich selber noch irgendwie Fußball, Alter, sowas?
Nee, also da müsste ich erstmal komplett Ersatzteile ausräumen von der Hüfte über die Schulter. Nee, das macht definitiv keinen Sinn.
Okay.
Ich bin froh, dass ich so noch Torwarttraining machen kann. Also schießen kann ich wie ein.
Hältst dich von allen Abschwattanlagen fern?
Genau, das ist keine Abschwattanlage. Das ist definitiv.
Ja. Das ist eigentlich witzig, ne? Der Begriff Abschwattanlage.
Noch nie gehört.
Für den
Tormann. Ja. Aber
der Tormann, wenn er
keine Abschlaganlage, sondern die Abschwatt.
Der Schwatt.
Ja, aber
nee, okay. Also das macht keinen Sinn. Ne? Dafür hat Mike Körber zu sehr gelitten. Das muss man ganz
klar sagen. Wir müssen ja sagen, ne? wir haben im Vorfeld schon ein bisschen angekündigt auf Instagram. Ich weiß nicht, ob du sozialen Medien ein bisschen unterwegs bist oder irgendwie im Umfeld jüngere Leute, die dich darauf hingewiesen haben. Wir haben das veröffentlicht und wir haben erstaunlich viel Rückmeldungen und auch Likes gekriegt. Also du hast anscheinend noch ein großes Interesse hervorgerufen. Ich bin jetzt mal gespannt, okay, wie das Ganze wird. Aber wir haben auch unsere Zuhörer gefragt, ob sie Fragen an den Otto Dietz haben. Und da kam ein bisschen was, unter anderem eine Sprachnachricht von einem Bekannten, der auch schon bei uns hier im Studio war. Der Jürgen, spielt sie mal ab.
Servus Otto, hier ist der Uwe Bindrum. Ich bin in einer Managerliga, einem Tippspiel, mit vielen ehemaligen Spielerkollegen von dir, wie dem Lause, dem Mario Wirth, dem Heile, Erwin Gergely, dem Seppo Stocki, dem Martin Bauernschubert, Michael Hammer und natürlich dem Manuel Leicht. Und das Ganze schon seit Jahrzehnten. Da organisiere ich eigentlich immer einen Event, oft im Winter mit Wanderung und Übernachtung. Und eine unserer ersten Touren ging zum Neustädter Haus. Und ich tue dann immer ein Quiz zusammenstellen für die Fußballkollegen, um zu überprüfen, wer welches Wissen hat. Und da gab es eine ganz lustige Frage, weil ich natürlich wusste von vielen Erzählungen, dass ihr auch mal in Belgien im Trainingslager wart mit den Badorfern, als der Erwin Albert bei euch Trainer war. Und da ging es auch um euren damaligen Trainer. Und zwar wurde der ja Torschützenkönig in der belgischen ersten Liga. Und die Frage war natürlich, bei welchem Verein? Und da gibt es die Antwortmöglichkeiten A, Averen, B, Beveren, C, Zeveren oder D, Beveren. Viel Spaß beim Raten.
Ja, ist relativ einfach, ist natürlich Beveren. Ne? Es war einer von den legendärsten Trainingslager, so war es zumindest betitelt, die wir je gemacht haben mit Großbadorf. Das war in dem Winter, wo die D&K Waldberg sich aufgelöst, wenn man das so sagen kann, also die erste Mannschaft halt zurückgezogen hat.
Ja.
Und dann viele Spieler halt dann auch zu uns gewechselt sind, wie der Mühlfeld und so weiter. Und da sind wir im Winter eben, Erwin hat sich da wahrscheinlich gedacht, gut, dass die Jungs halt zusammenwachsen oder was, sind wir da nach Beveren gefahren und das war sensationell. Also das Wochenende war sensationell. Also da könnten wir wahrscheinlich eine Sendung separat machen.
Das hat der Uwe schon anklingen lassen, dass es da ordentlich zur Sache ging und auch das ein oder andere Stadiongedeck vernichtet worden ist.
Ja, da trinkt man ja Binschers, heißt es, glaube ich, das Bier. Und klar, das ging dann...
Belgisches Bier ist furchtbar.
Ja, also doch, das hat es eigentlich gut getan.
Ab dem 10. geht es
eine Katastrophe. Ich glaube, der Olli hat, glaube ich, 100, der Olli Wölfling, glaube ich, hat 100 geschaffen oder was davon. Also das muss man, das war Wahnsinn. Also das sensationelles Wochenende.
Ist aber so witzig, was mit dem, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die Waldberger nehmen wir es hoffentlich nicht krumm, dem Niedergang der D&K Waldberg verbunden wird. Ich kann mich daran erinnern, da waren wir zur gleichen Zeit, Jürgen, da waren wir auf dem Bökelberg und wie wir zurückgekommen sind und waren ähnlich zerstört, hieß es, Waldberg gibt auf.
Ja, das hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst.
Das war genau da.
Wir haben mal eine Art Betriebsausflug gemacht am alten Bökelberg noch.
Bökelberg Pokal gegen Club.
Gegen Club, genau, 1-0 von Club.
Und wir sind total kaputt zurückgekommen und ein Kollege von uns musste noch einen Dienst machen und dann ist plötzlich die Sensation gekommen, Waldberg gibt auf. Also irgendwie verbindet das alles Waldberg momentan. Aber wir haben noch ein paar andere Fragen gekriegt. Eine habe ich mir persönlich eingeholt bei einem Spielkollegen von dir, ich sage jetzt nochmal keinen Namen, und der hat zu mir gesagt, das kannst du ihn ruhig fragen. Er hat gesagt, warum du erst nach deinem Karriereende gelernt hast, den Ball platziert zu schießen.
Das ist jetzt genau der Punkt. Also wenn man es jetzt, ja, ich weiß, wo er hinaus will im Endeffekt. Das Problem ist, ich konnte das. Ja, also meine es nur, klar, da habe ich es halt für mich geübt im Endeffekt. Klar, als Torwarttrainer, wenn du immer wieder Bälle schießt, dann übst du. Und dann klappt das. Es klappt natürlich nur, wenn du das schon in dir drin hast, dass du ein gewisses Talent hast. Ne? Und wie gesagt, ich habe in meinen jungen Jahren ja im Feld gespielt, hatte da schon immer einen guten Schuss gehabt eigentlich. Aber das war in der Zeit, wo ich dann als Torwart angefangen habe, war das nicht nötig. Du hast einen Libero gehabt, du hast einen Ball hingerollt, der hat nicht gespielt oder hat nicht fortgeschlagen. Du hast keine Bälle im Spiel. Ne? Ich hatte dann 6 Jahre noch einen Oliver Wölfling vor mir, der konnte aus 80 Metern eine Kuh totschießen. Ja, also, ne? Das das war nicht, und dann hast du das, du bist entwöhnt gewesen von dem Ganzen. Ne?
Ich verrate es ja auch, es war der Seppo Knüttel, den habe ich letzte Woche getroffen und er hat gesagt, das gibt es auch nicht, wenn wir zusammen gespielt haben, habe ich gesagt, Mensch, Otto, hauen doch jetzt mal raus und dann musst du gucken, wo der Ball hin ist und jetzt siehst du den als Dormantrainer und der kann ja den so platziert schießen, ne?
Gut, dass jetzt Seppo das natürlich sagt, ja. Ne, der war jetzt auch nicht gerade bekannt dafür, dass er einen Ball aus 20 Metern in die Tiefe reinschießt.
Jawohl, ne, gleich Kunde auch. Sehr gut.
Seppo war natürlich auch eher einer, der im Nahbereich des Tores.
Ja, im Nahbereich.
Genau. Wir haben noch andere Fragen gekriegt über Instagram. Gut, die eine hat es fast schon beantwortet, die kam von Matze Gerhard, der hat gesagt, du sollst doch mal erzählen, was für ein geiles Relegationsspiel du da abgeliefert hast zum Aufstieg in die Bayernliga, da haben wir vorhin
hat
schon mal
gesagt,
geredet.
Ne, genau, das war ja, ja. besagtes, ne?
Das
genau,
war das Spiel, ne?
Ja.
Das genau.
war das Spiel,
ja. Ja.
Okay.
Gut, dann kam noch eins, den anderen Namen weiß ich gar nicht, das war nicht mehr so abgekürzter Namen, von einem Markus Seikel. Und da muss ich eingestehen, ich meine, du weißt, du bist jetzt so auf Instagram nicht unterwegs, was da so alles passiert. Gut, da wirst du es nicht beantworten können. Großbadorf hat bei seinen Spielankündigungen oder sowas die furchtbarste Musik in der ganzen Region. Und es geht ganz vielen Leuten auf den Geist, die da im Hintergrund läuft. Ich weiß nicht, ob ich es dem Andi Lambert nochmal irgendwie persönlich sagen muss oder ob es mit Absicht macht, weil es ein Erkennungsmerkmal ist. Also gut, dann kannst du dich dazu wahrscheinlich gar nicht äußern, ne? Wenn du das nicht so mitkriegst.
Ja gut, ich kann mich dahingehend vielleicht äußern, dass ich mal beim Verein äußere, dass wir vielleicht mal was anderes machen. Ne?
Genau. Also das ist halt diese Asterix-Musik, ne?
Ja,
das
war
so
gut,
ein bisschen mitgespielt wird.
Gut, es
ja.
kommt halt aufgrund oder ist halt auch entstanden durch die Gallier-Geschichte dann im Endeffekt. Ne? Ich meine, aber ja, vielleicht ist das mal angebracht. Also, man, die haben ja mit ihnen gerade so eine Heimstärke, sag ich mal. Die spielen nur unentschieden daheim immer. Vielleicht sollten sie mal eine Einspielmusik machen.
Ja.
Das könnte ich mal vorschlagen. Ja.
Ich finde es ja genauso. Ich meine, muss jeder machen, wie er es für richtig hält, weil dieses nach Toren, danke, bitte, ich kann es nichts mehr hören.
Ja.
Ne? Also das mag ja mal irgendwann mal witzig und gut gewesen sein, aber es gibt dann halt auch mal den Punkt, wo es dann halt nichts mehr witzig und lustig ist. Aber
ja, wie gesagt, Geschmackssache.
Genau.
Ne? Dann kam noch eine Frage. Was war der beste und zugleich der schlimmste, oder zugleich ist verkehrt, also was war der beste und der schlimmste Moment in deiner Karriere in Badorf?
Na ja, gut, also wenn man es jetzt rein sportlich sieht, dann ist es natürlich das Ausscheidungsspiel gewesen damals in dem ersten Jahr, wo ich Landesliga gespielt habe, wo wir verloren haben nach Elfmeterschießen gegen die THK Schweinfurt. Da habe ich dann einen entscheidenden Elfmeter verschossen. Der Ball, der fliegt heute noch da irgendwo über, der kreist da über das Kissinger Stadion da irgendwo noch. Ja, den habe ich da irgendwo... Was das angeht, aber klar, der
Schlüssel. War das im Sportpark?
Ja, das war im Sportpark gegen die DMK Schweinfurt.
Ja, okay. Das war gegen Abstieg, oder?
Gegen Abstieg.
Gegen Abstieg. Ja, das war ja der Badorf ist ja da mal hoch und dann runter und wieder.
Genau.
Ne?
Genau. Gut, und der schlimmste Moment, brauchen wir nicht drüber zu reden, war natürlich, wenn ein Fußballkamerad wie der Oliver Wölfe. Das war dann die andere Seite. Es war schon, das wünscht man sich keinen, das wünsche ich ja keine Mannschaft im Endeffekt, sowas zu erleben, wenn du zum Training kommst und dein Kumpel ist im Endeffekt liegt im Sterben.
Mhm. Ja.
Das war definitiv das Schlimmste überhaupt.
Dann hat man noch eine Frage zum Abschluss. Ob du auch mal Angebote hattest, in höheren Ligen als Torwarttrainer tätig zu sein?
Ich denke, da war ich ein bisschen spät dran. Also so blöd, wie sich das anhört, und vielleicht ist das jetzt vielleicht der ein oder andere Mensch, jetzt überdreht er vielleicht, aber ich kann mich schon ein bisschen einschätzen und ich habe ein gutes Talent dafür. Ja? Auch bei den ganzen Lizenzen, wo ich gemacht habe, war das eigentlich auch immer in der Bewertung und so, war das klar, dass das möglich gewesen wäre eventuell. Aber es ist halt wie überall so mittlerweile, du musst da heutzutage schon mit 20 anfangen. Also du darfst eigentlich gar nichts mehr richtig Torwart gewesen sein, so ungefähr. Du musst mit 20, 25 anfangen, deinen Torwarttrainer, deine Lizenzen und so weiter zu machen und dann dein Netzwerk aufbauen. Und wenn du da jetzt wie ich bis 35 erst mal gespielt hast, dann damals hat es das ja noch gar nicht alles so gegeben. Ne? Der Markt war damals auch noch nicht so extrem. Jetzt ist der Markt natürlich schon noch viel anders, auch gerade weil der Frauenfußball auch noch mal einen anderen Drive gekriegt hat. Ja. Ne? Also ich sag immer meine Glücksritter von meinem Leistungslehrgang, da waren ja dann schon viele dabei, die das eben angehen wollen, dass sie irgendwie in den Profibereich kommen. Da ist natürlich jetzt das schon klar ein großes Ziel oder ein gutes Ziel halt auch im bei den Damen im Endeffekt Fußball oder Frauenfußball da unterzukommen im Profibereich dann schon. Es wäre sicherlich was machbar gewesen. Dazu hätte man, oder sage ich jetzt mal so, da hätte ich meinen Lebensmittelpunkt vielleicht auch müssen verlagern. Also der Puls für sowas spielt dann im Westen Deutschlands, wo du ganz einfach von der ersten bis zur vierten Liga Möglichkeiten hast, unter Profibedingungen als Torwarttrainer tätig zu sein. Wenn du das absolut willst, kannst du das sicherlich erreichen. Ne? Aber, und ich denke, dass ich das auch drauf hätte. Aber nee, also Angebot gab es dann so in der Form nichts mehr.
Gut, Otto, das war's. Wir haben dich jetzt einige Zeit lang so ein bisschen ausgehorcht. Ich hoffe, dir hat's Spaß gemacht. Wir haben gelernt, dass Torhüter und Linksaußen nicht zwangsläufig, ich sage es jetzt übertrieben, einer an der Waffel haben müssen. Also das hast du heute Abend sehr gut widerlegt, als sehr reflektierter Gesprächspartner. Vielen herzlichen Dank für dein Kommen.
Ja, ich bedanke mich. Hat Spaß gemacht.
Balthasars Histörchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Kissingen. Ihre Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
Peter, heute sprechen wir über ein absolutes No-Go auf dem Fußballplatz. Man sollte einfach nicht zu früh gehen. Dazu muss ich gleich anmerken, ich habe mich selber daran mal nicht gehalten. Da war ich in Schweinfurt. Beim Stand von 3:1 für den Gegner bin ich gegangen. Zu meiner Ehrenrettung sei gesagt, ich wollte ein anderes Spiel zugucken. Und tatsächlich auf der Heimfahrt im Radio höre ich, Schweinfurt gewinnt noch 4:3. Da tun mich Kumpels immer noch aufziehen. Aber du kannst es quasi ja bestätigen aus aktuellem Anlass.
Ja, nicht nur aus aktuellem Anlass. So wie du jetzt eingeleitet hast, ist es mir bei den Schnüdeln auch mal passiert, ist aber schon viele Jahre her. Das sind mein Vater und ich in der 82. Minute beim Stand von 0:2 gegen den Karlsruher SC heimgefahren. Bis dahin haben die Schnüdel absolut nichts zusammengebracht. Kommen heim und sehen dann auf Bayern 3, die haben dann eine Zusammenfassung gebracht, dass die Schnüdel noch 4:3 gewonnen haben. Hm. Unter anderem mit dem damalig eingewechselten 18-jährigen Harald Aumeier, der in der Schlussphase noch 3 Tore geschossen hat.
Das muss dann in den tiefen 70ern gewesen sein.
Ja, ungefähr.
Ja, ja, okay. Aber es passiert auch in der Rhön.
Ja, also aktuell ist ja Katastrophe, sage ich jetzt einmal. da einige Zuschauer ja den Fehler machen, zu früh vom Platz zu gehen, weil sie halt glauben, dass das Spiel entschieden ist. Also die letzten 2 Wochen waren in der Hinsicht also phänomenal, muss ich sagen. Das hat am Freitag vor einer Woche angefangen, beim Spiel Albstadt gegen Königshofen. Albstadt führt 2:0, Königshofen im Prinzip mausetot, schon 2 verletzte Angreifer. Dann ist Albstadt noch in Überzahl, kurz vor Schluss, und kassiert noch ein 2:2. Der Trainer Jochen Dücher ratlos und eine Woche später schon wieder. Da führt seine Mannschaft 4:1 in Steinach. Von Steinach, also nach einer Stunde, keine Hoffnung auf einen Punktgewinn mehr. Und die Steinacher schießen das 2. Tor. In dem Moment kippt das Spiel total. Und der Tüchert sagt zu mir auch nach dem Abpfiff, also noch 5 Minuten länger, und wir hätten das Spiel verloren, noch 4:5 verloren.
Ja.
Ja. 2 Tage später wieder. Werner Feder, total entsetzt, Trainer von Steinach. Mannschaft führt 3:1 gegen Garitz. Garitz in der Offensive bis zu dem Zeitpunkt praktisch nichts Wesentliches zusammengebracht. Die Garitzer Edelfans, der Hannes Werner, der Detlef Schäfer und der Sandro Cazella, die hatten die Hoffnung auf einen Punktgewinn schon aufgeben. Und in der Nachspielzeit schaffen die wirklich noch das 3:3. Na, dann kommst du heim, machst einen Überblick über die anderen Ergebnisse, dann siehst du, dass Riedenberg 3:2 gewonnen hat gegen Großbadorf 2, liegt aber in der 83. Minute noch 0:2 zurück.
Und da war Großbadorf noch Tabellenführer, ne?
Da war Großbadorf noch Tabellenführer, ne? Und innerhalb von 6 Minuten kassieren sie 3 Tore und verlieren das Spiel. Ne? Auch jetzt in den unteren Klassen. Ich habe mir mal ein paar Sachen raus. Euerdorf gegen Waldberg, Stangenroth 2. Euer dafür 3-1. Schlussphase 3-3. Bad Bocklet holt ein 2-2 in der 89. Minute gegen Waldfenster auf. Also momentan dürfst du wirklich nicht vorm Abpfiff heimgehen, weil sonst verpasst du noch das entscheidende Tor und ja, damit auch das Ergebnis.
Also liebe Fans, lieber noch ein Stadiongedeck geholt, als zu früh sich auf den Weg gemacht.
Ja. Nee, also momentan, vor allem, es hat keinen äußeren Anlass, dass du sagst, die Mannschaft hat jetzt geführt, die kriegt jetzt zwei Platzverweise und spielt dann in größerer Unterzahl. Nee, selbst in Überzahl schaffen sie es nicht, also da ihren Vorsprung über die Runden zu bringen.
Das war die 60. Folge von Du Holz, der Röner Fußball-Podcast. Wir hoffen natürlich, euch hat's wie immer viel Spaß gemacht. Gebt uns mal ein Feedback, wie ihr die Werbung in der BV-App findet oder auch natürlich, wie ihr die generell die ganze Folge heute von uns gefunden habt. Und ansonsten, ja, werden wir natürlich weiterhin für euch am Ball bleiben und hoffen natürlich rege auf euer Feedback. Schickt uns mal ein paar Infos, so ein paar Insider. Das ist immer interessant für uns, wenn wir was aus den Vereinen erfahren. Aber so lange heißt es wie immer, wir müssen ja morgen erst einmal auf die Arbeit.